Lasst uns hören auf die Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem Johannesevangelium Kapitel 9, die Verse 1 bis 7, die auch die Grundlage für unsere Predigt ist. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Dies ist das Wort des Herrn. Und so bitten wir dich, Herr, öffne du unsere Herzen, dass wir dein Reden hören und aufnehmen können. Und öffne du meinen Mund, salbe meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Fragen, auf die wir ein ganzes Leben lang nach Antworten suchen. Warum wurde ausgerechnet mein Kind krank? Warum zerbrach diese Ehe? Warum habe ich trotz aller Bemühungen keine Arbeit gefunden? Warum dieser Burnout? Warum diese Einsamkeit? Und warum trifft es immer mich? Vielleicht trägst du heute Morgen selbst so eine Frage mit dir herum. Meistens können wir sie ganz gut unterdrücken, denn wir müssen ja funktionieren. Aber tief in unserem Herzen irgendwo da ist doch diese Frage, warum? Und genau mit diesem Warum beginnt auch unser Predigttext. Es beginnt mit einer solchen Frage, denn Jesus geht mit seinen Jüngern durch Jerusalem und sie sehen einen Mann. Er sitzt am Straßenrand, er bettelt. Und Johannes erzählt uns gleich das Entscheidende, dieser Mann ist blind von Geburt an. Für ihn hat die Welt nie Farben gehabt. Er hat nie das liebende Gesicht seiner Mutter gesehen. Er hat nie gesehen, wie ein Freund ihn angeblickt hat. Und sofort stellen die Jünger die Frage, Rabbi, Lehrer, wer hat denn hier gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Warum wurde er blind geboren? Für sie ist das eine logische Frage. Die Menschen damals glaubten, Leid braucht eine Ursache. Es gibt eine Ursache dafür und das muss die menschliche Schuld sein. Irgendjemand muss dran schuld sein. Vielleicht schüttelst du innerlich den Kopf und denkst, wie rückständig. Aber sind wir wirklich so anders? Unsere Fragen heute klingen natürlich moderner. Wir fragen, warum hat jemand ein Burnout? Hat er seine Work-Life-Balance nicht im Griff? Warum ist jemand einsam? Hat er oder sie sich nicht gut vernetzt? Warum scheitert jemand finanziell? Hat er falsche Entscheidungen getroffen? Oder warum kämpft jemand mit Depressionen? Hat sie sich nicht genug um sich selbst gekümmert? Wir leben in einer Stadt voller Leistung, Optimierung und Eigenverantwortung. Und vieles ist gut dran an dem, wie wir es hier tun. Aber es gibt auch eine Schattenseite. Fast jedes Leid wird irgendwann auch zur Schuldfrage. Vielleicht stellen wir sie anderen Menschen oder wir stellen sie uns selbst. Vielleicht fragen wir uns, wenn ich damals nur anders entschieden hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Wenn ich mich nur mehr angestrengt hätte, wenn ich nur mehr geglaubt hätte. Und plötzlich wird das Leid zur Anklage. Die Jünger sehen diesen blinden Mann Und sie fragen nicht zuerst nach dem Menschen, sondern sie fragen nach der Ursache, warum dieser Mensch leidet. Aber Jesus ist anders. Und wir werden diesen Predigttext in drei Schritten sehen. Und dieser erste Schritt ist, wir suchen Ursachen, aber Jesus sieht Menschen. Die Jünger, sie fragen warum, aber Jesus macht was ganz Erstaunliches. Er antwortet nicht so, wie sie es erwarten. Sie sagen entweder oder, als gäbe es nur diese beiden Möglichkeiten, und sagt, Jesus sagt weder noch. Jesus sagt, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Das ist übrigens ein Satz, der häufig missverstanden wurde, als würde Jesus sagen, Gott habe diesen Menschen absichtlich blind gemacht, damit er an ihm ein Wunder tun könne. Nein, so haben wir Gott nicht kennengelernt in Jesus Christus, sondern Jesus erklärt hier gar nicht, woher dieses Leid kommt. Er gibt uns keine Antwort auf die Warum-Frage, sondern er verschiebt unseren Blick. Die Jünger schauen zurück, woher kommt das? Aber Jesus schaut nach vorne. Er sagt, was will Gott jetzt tun? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und vielleicht ist das schon für jemanden heute Morgen hier Gottes Wort. Vielleicht bekommst du heute keine Antwort auf deine Frage nach dem Warum. Vielleicht erklärt dir Gott nicht alles. So ging es Hiob auch. Er hat nach 42 Kapiteln Hiob Buch immer noch keine Antwort bekommen nach dem Warum. Aber Gott bietet oft etwas Größeres an als eine Erklärung. Er bietet dir an, ich bin da. Ich bin da für dich. Er sagt nicht zuerst, ich erkläre dir dein Leben, sondern er sagt, ich bin da für dich. Und das ist auch typisch Johannes-Evangelium. Johannes interessiert sich weniger für die Ursachen von irgendetwas, sondern er interessiert sich für die Begegnungen. Begegnungen von Menschen, aber vor allem Begegnungen mit Jesus. Und genau deshalb bleibt Jesus hier auch nicht stehen, um ein theologisches Gespräch zu führen. Er diskutiert nicht lange über das Leid, sondern er wendet sich dem blinden Menschen zu. Und das ist bemerkenswert. Die Jünger sehen ein Problem. Jesus sieht einen Menschen. Die Jünger sehen einen theologischen Fall und wollen ihn diskutieren. Ja, sicher suchen sie auch ehrlich nach Antworten. Aber Jesus sieht mehr. Jesus bringt Hoffnung zu diesem Menschen. Und das ist vielleicht auch für unsere Gemeinden eine Korrektur. Sind wir eine Gemeinde, die Schuldige sucht, die Probleme behandeln will? Oder sind wir eine Gemeinde, die blinde Menschen begleitet? Wie gehen wir mit Menschen um, die anders sind als wir selbst? Unsere Aufgabe ist nicht, dass wir Menschen erst passend machen, bevor sie zu Jesus kommen können, sondern wir begegnen den Menschen, weil Jesus den Menschen einfach mitten auf dem Weg begegnet. Und so begleiten wir sie. Das ist unsere Aufgabe, Menschen begleiten, und auf diesem Weg begegnen sie Jesus. Lasst uns von Jesus lernen, weniger analysieren, weniger diskutieren und bewerten. Das sind oft unsere Stärken als Gemeinden im Westen. Mehr begegnen, das lernen wir von Jesus. Fragen wir uns, wie viele Menschen in Zürich fühlen sich heute übersehen? Wir sehen täglich unzählige Menschen. Aber wie viele Menschen sehen wir? Unsere Gesellschaft hat gelernt, Probleme zu lösen, sind wir Meister drin. Aber haben wir vielleicht verlernt, Menschen zu begegnen, Menschen zu tragen? Wir sehen ständig Informationen, aber sehen wir Menschen? Jesus schon. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Mitten in dieser Begegnung spricht Jesus plötzlich von Tag und Nacht. Was meint er damit? Jesus weiß, es gibt ein Zeitfenster. Es gibt ein Zeitfenster nicht nur für dieses Wunder, sondern für den Glauben. Und das Johannesevangelium kennt diese Dringlichkeit. Der Glaube ist ein Geschenk dem du dich nicht ewig versperren solltest, denn es gibt auch ein zu spät. Es gibt eine Dringlichkeit. Die Gnade ist jetzt da. Das Licht scheint jetzt. Aber das Licht kann man auch verpassen. Nicht, weil Gott sich versteckt, sondern weil Menschen sich verschließen. Wenn du dich immer wieder verschließt, dann kannst du dich irgendwann nicht mehr öffnen. Und darum sagt Jesus, jetzt ist die Zeit, jetzt wirkt Gott, jetzt ruft Gott. Er beantwortet nicht die Warum-Frage, aber er begegnet jedem Menschen. Auch dir begegnet Jesus heute. Und dann sagt er, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Diese ganze Erzählung von Johannes ab Kapitel 7 bis Kapitel 9 steht vor dem Hintergrund des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest, das war ein Fest, wo die Priester zum Teich Schiloach gingen. Sie schöpften dort Wasser mit einem goldenen Krug. Sie trugen es zum Tempel und gossen es dort beim Altar aus. Das ganze Volk betete um Regen. Regen, das kennen wir jetzt gerade auch, das spüren wir, das braucht das Land. Und um das Kommen des Messias. Und bei diesem Fest, es war ein Lichterfest, die ganze Stadt war von großen Lichtern erhellt. Und mitten in diesem Fest sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Nicht nur ein Licht, das jetzt gerade scheint und in 3 Tagen, wenn das Fest vorbei ist, geht es wieder aus. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin nicht nur ein Lehrer, ich bin nicht nur ein Prophet, sondern ich bin mehr als jemand, der auf Gott weist. Ich bin das Licht selbst. Das ist ein ungeheurer Anspruch, den Jesus hier stellt. Denn das Licht überall in den Propheten, wenn wir vom Licht lesen, das Licht für sein Volk ist Jahwe selbst. Und Johannes möchte, dass wir erkennen, hier ist Gott. Da, wo wir Jesus sehen, da sehen wir Gott. Denn gleich wird Jesus etwas tun, was nur Gott tun kann. Er wird nicht nur einfach einen Kranken heilen, sondern er wird einen Menschen neu erschaffen. Lasst uns sehen, was Jesus tut. Kommen wir zum zweiten. Jesus erschafft neu. Das Wunder wird in ganz knappen Worten erzählt. Erstaunlich knapp. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte einen Brei aus dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Das wirkt befremdlich, zumindest auf mich. Vielleicht habt ihr die Bibel schon so oft gelesen, dass das nicht mehr befremdlich wirkt. Aber warum macht Jesus das? Er spricht nicht ein Wort, er sagt, sei sehend, wie er es anderswo tut. Warum dieser Schlamm und warum dieser Umweg? Johannes nennt die Wunder in seinem Evangelium Zeichen. Sie sollen zeigen, wer Jesus ist. Und diese Szene ist etwas abstrus. Jesus bückt sich, er nimmt Staub und er spuckt. Er spuckt und dann nimmt er diesen Speichel mit seinem Finger und verrührt ihn mit dem Staub. Und dann formt Jesus Erde. Staub und Wasser, das gibt Erde. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Die ersten Kapitel der Bibel. Da bildet Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden. Und zum ersten Mal seit der Schöpfung knetet Gott hier Erde. Der Schöpfer ist wieder da. Jesus repariert nicht nur etwas, was kaputt gegangen ist, er schafft neu. Keiner der großen Propheten Israels wird mit so einer Heilung verbunden, der Heilung eines Blindgeborenen. Das war etwas Außergewöhnliches. Und das steht gleich hier in unserem Text auch. Der Predigttext sagt in Vers 32, also etwas später als das, was wir gelesen haben, kein Mensch hat je gehört, dass jemals einem Blindgeborenen die Augen geöffnet wurden. Warum? Weil das ein messianisches Zeichen ist. Das sehen wir in den Propheten. Jesaja verheißt, dann, wenn der Messias kommt, werden den Blinden die Augen aufgetan. Oder im Psalm 146, den wir schon im Eingang gehört haben, der Herr, also Jahwe, macht die Blinden sehend. Nicht irgendein Mensch, kein Gesandter, kein Prophet, der Herr. Und Johannes führt uns hier zu einer Entscheidung. Er sagt, entweder lästert Jesus hier Gott oder Gott ist in Jesus gekommen. Was dazwischen gibt es eigentlich nicht. Entscheidet euch, wer ist Jesus für dich? Hier sehen wir das Zeichen. Ich zeige euch, wer Jesus ist. Siehst du es? Und dann wird es aber noch komischer. Jesus mutet diesem blindgeborenen Menschen zu, mit dem Schlamm auf den Augen durch die Stadt zu gehen. Er sagt, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Warum muss der Mann quer durch Jerusalem laufen, sich noch einmal durch diese Gassen tasten? Das hätte Jesus doch einfacher machen können. Aber er mutet es ihm zu, mit Schlamm im Gesicht sich durch die Straßen zu tasten. Die Menschen schauen ihn an. So dreckig ist er ja eigentlich sonst nicht. Vielleicht lachen manche über ihn. Und trotzdem geht er. Es ist schwierig. Es fühlt sich erbärmlich an, es fühlt sich demütigend an. Aber er geht, weil er Jesus vertraut. Er geht im Glauben, nicht im Schauen. Und damit wird diese Geschichte dieses Mannes auch unsere Geschichte. Wie oft wünschen wir uns, dass Gott uns erklärt, und dann machen wir es. Herr, zeig mir zuerst, wie es ausgeht, und dann gehe ich. Herr, nimm mir zuerst meine Zweifel und dann vertraue ich. Löse zuerst mein Problem und dann glaube ich. Aber Jesus handelt anders. Jesus sagt, geh. Und während wir gehen, entdecken wir seine Treue. Nicht vorher, sondern erst unterwegs. Und jetzt wird vielleicht auch klar, warum er den Menschen zu diesem besonderen Teich schickt. Teich Schiloach. Johannes ist es ganz wichtig, dass dieser Teich Schiloach heißt, denn er übersetzt es extra. Das Wort Schiloach ist ein hebräisches Wort. Johannes schreibt auf Griechisch. Seine Lesenden verstehen das nicht automatisch, deshalb übersetzt er es hier. Er sagt, das heißt Gesandter. Wenn man sich im Gesandten wäscht, dann wird man sehend, will uns Johannes sagen. Man wäscht sich nicht nur mit Wasser, nicht das Wasser macht den Mann sehend. Wer sich im Gesandten wäscht, der wird sehend. Und so wirkt Gott nicht bei dieser prunkvollen Zeremonie im Tempel, sondern am Wegesrand mit einem Bettler. Während alle, das ganze Volk, dieser großen religiösen Zeichen zuschauen, dass da zelebriert wird im Tempel und auch beim Teich Schiloach, da kümmert sich Jesus um einen einzigen Menschen. Ein ganz unwichtiger Mensch für das Gefüge der Stadt. Aber so unscheinbar beginnt Gottes Reich. Wonach suchen wir? Vielleicht steckt hier eine Anfrage an uns. Wonach halten wir Ausschau? Nach großen Programmen? Nach beeindruckenden Veranstaltungen? Nach spektakulären Erfolgen? Jesus sucht hier einen Einzelnen. Und der Himmel freut sich nicht zuerst über volle Kirchen, sondern er freut sich über jeden Einzelnen, der heimfindet zu Gott. Der Blindgeborene kommt an am Teich Schiloach und er wäscht sich. Und dann schreibt Johannes ganz nüchtern, er ging hin, wusch sich und kam sehend wieder. Das Ganze in einem Satz. Kein Jubel, keine großen Gefühle, keine Beschreibung der Farben, die dieser Mann zum ersten Mal sieht. Denn Johannes interessiert etwas anderes. Das eigentliche Wunder beginnt jetzt erst. Das größte Wunder dieses Kapitels ist nicht, dass ein blinder Mensch sehen kann. Das größte Wunder ist, dass ein Mensch Gott erkennt. Und das ist vielleicht auch heute der Anfang des Glaubens. Nicht alles gleich verstehen, sondern anfangen, Jesus ernsthaft anzusehen und zu fragen, wer bist du eigentlich? Die Geschichte läuft auf das geistliche Sehen zu. Und deshalb endet sie jetzt hier nicht beim Teich, sondern sie endet vor Jesus, vor dem Sohn Gottes. Dort wird aus einem geheilten Menschen ein anbetender Mensch. Und damit beginnt der Weg, auf den Johannes auch uns führen möchte. Alle, die mit seinem Evangelium in Verbindung kommen, möchte Johannes diesen Weg führen, einen Weg zu Jesus, ein Weg, auf dem wir entdecken, wer er ist, ein Weg, in dem in unserem Herzen Glauben aufkeimt. Und dieser Glaube, der beginnt vielleicht damit, dass du anfängst, deinen Unglauben anzuzweifeln. Vielleicht sagst du, Gott kann es gar nicht geben, das ist doch klar. Wenn du anfängst zu zweifeln, dass dieser Unglaube so unerschütterlich ist, das ist vielleicht dein erster Schritt zum Glauben. Und Johannes möchte nicht, dass wir hier den Schlamm bewundern, nicht den Teich, nicht mal diese Heilung, sondern er will, dass wir Jesus bewundern. Er allein ist das Licht der Welt. Und damit kommen wir zum dritten. Vom Sehen zum Glauben. Johannes führt uns hier einen Weg. Man könnte denken, hier könnte doch die Geschichte zu Ende sein. Ein Blinder sieht, alle freuen sich und Jesus zieht weiter. So würde vielleicht ich die Geschichte erzählen, vielleicht auch Matthäus, Markus, Lukas, aber Johannes nicht. Denn für Johannes ist diese Heilung nur der Anfang. Hier beginnt die eigentliche Geschichte. Der Mann, so geht die Geschichte weiter, wird mehrfach verhört. Sein Glaube wächst während diesen Verhören, während gleichzeitig die Herzen der Verhörenden sich verhärten. Und wir merken, es geht eigentlich gar nicht um seine Augen, sondern es geht um Jesus, es geht um die Frage, wer ist Jesus? Der eine erkennt es auf diesem Weg und der andere, die anderen, machen ihre Augen zu. Während alle anderen diskutieren, geschieht in seinem Herzen das Wunderbare, dass sein Glaube wächst. Erst sagt er, dieser Mensch, der Jesus heißt, hat mich geheilt. Mehr weiß er noch nicht. Ist einfach ein besonderer Mensch für ihn, der Mensch, der ihn geheilt hat. Beim zweiten Verhör sagt er dann, das ist ein Prophet, einer, der von Gott kommt. Und dann begegnet Jesus ihm noch einmal. Und Jesus fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Das heißt, glaubst du an den, der von Gott kommt, an den, der Gott selbst ist? Glaubst du an den Messias? Und dann lesen wir den schönsten Satz des Kapitels. Er sagt, Herr, ich glaube, und er fällt nieder und betet Jesus an. Merken wir diese Bewegung? Ein besonderer Mensch, ein Prophet von Gott, der Menschensohn, der Messias, der Retter. Das ist Glaubenswachstum. Die Entwicklung vom Sehen zum Glauben führt dann aber auch zum Ausschluss aus der Glaubensgemeinschaft. Und das war nicht nur die Geschichte dieses Mannes, sondern Johannes, der dieses Evangelium schreibt, kennt diese Geschichte auch aus eigener Erfahrung. Seine eigene Gemeinde erfährt es tagtäglich, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Johannes schreibt Jahrzehnte später für Christen, die einen hohen Preis zahlen, viele verloren wegen ihres Bekenntnisses an Jesus ihre Heimat. Und plötzlich wird für sie, Johannes 9, nicht nur die Geschichte von einem blindgeborenen Menschen, sondern ihre eigene Geschichte. Vielleicht hat es auch was mit deiner Geschichte zu tun. Vielleicht kostet auch dich der Glaube etwas. Nicht deine Synagoge, aber vielleicht Freundschaften. Vielleicht das Ansehen in deinem Umfeld. Vielleicht Karrierechancen. Vielleicht sogar den Frieden in deiner eigenen Familie. Diesen Preis verschweigt uns Johannes nicht. Aber er zeigt uns, wer Jesus gewinnt, der kann alles verlieren, aber das Entscheidende gewinnt er. Und vielleicht ist es für heute jemanden eine Befreiung. Manche Christen meinen, erst wenn ich alles verstanden habe, kann ich glauben. Aber Johannes zeigt uns, es ist ein Weg. Vielleicht denkst du, keine Fragen mehr haben, keine Zweifel mehr haben, keine Unsicherheit haben, das wäre doch was. Aber Johannes zeigt uns, nein, Glaube wächst anders. Er wächst mit den Zweifeln, mit der Unsicherheit. Der Blindgeborene weiß am Anfang nichts, nichts über Jesus. Aber er hält an dem fest, was er weiß. Und Schritt für Schritt erkennt er mehr und Schritt für Schritt führt Jesus ihn weiter. Vielleicht stehst du auch an so einem Punkt. Du weißt noch nicht alles, aber ich sag dir, du weißt genug für den nächsten Schritt. Du weißt nicht alles für den ganzen Weg, aber du weißt genug für deinen nächsten Schritt. Vielleicht könnte dieser Schritt das erste ehrliche Gebet seit Jahren sein. Vielleicht könnte dieser Schritt aber auch sein, dass du Jesus nicht länger einfach interessant findest, sondern ihm nachfolgen willst. Vielleicht sogar, dass du dich taufen lässt. Falls du jemand aus unserer Gemeinde bist, kannst du dann gerne zu mir kommen, die anderen Gemeinden, da kannst du zu euren Gemeindeleitenden gehen. Jesus verlangt keine perfekte Erkenntnis, aber er fordert dich heraus, geh den nächsten Schritt. Und hier kommt diese große Umkehr dieses Kapitels, der Blindgeborene, er sieht, aber die, die sehen, die werden immer blinder. Ihre Augen sind zwar perfekt und sie kennen auch alles, sie wissen alles, sie kennen die Bibel, sie kennen Mose, sie kennen jedes Gebot, aber gerade deshalb, weil sie alles sehen, übersehen sie das Wichtigste. Sie sehen zwar das Wunder, aber sie sehen nicht den Wundertäter. Sie sehen den Schlamm auf seinen Augen, aber nicht den Schöpfer. Sie sehen den Sabbat, aber nicht den Herrn des Sabbats. Und das ist eine Warnung in unserem Text. Der Text sagt uns, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Dann könnt ihr geheilt werden. Nun aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Das klingt widersprüchlich. Soll Unwissenheit etwa besser sein? Nein, sondern Jesus spricht hier von geistlicher Blindheit. Blind sein heißt, Jesus nicht als den erkennen, der er wirklich ist. Das ist Sünde im Johannesevangelium. Nicht irgendwie eine Liste von Sachen, die man nicht tun darf, sondern Sünde ist dran vorbei, am Ziel vorbeischießen, nämlich nicht zu erkennen, wer Jesus ist. Nicht als Jesus an den Retter glauben. Und das Problem ist aber nicht, blind zu sein. Das Problem ist zu glauben, ich sehe schon alles. Blindheit ist heilbar, Selbstgerechtigkeit nicht. Solange ich keinen Retter brauche, kann ich keine Gnade empfangen. Das Problem der Pharisäer ist nicht ihr Wissen, sondern ihr Stolz. Sie brauchen keinen Retter, darum sind sie blind. Und dann geschieht noch mal was Schönes. Obwohl die religiösen Führer den Geheilten hinauswerfen und er seine Heimat verliert und er sich vielleicht fragt, war das der richtige Weg, begegnet ihm Jesus. Jesus hörte, dass er hinausgeworfen wurde und er fand ihn. Jesus wartet nicht darauf, dass dieser Mensch ihn selber wiederfindet. Jesus sucht ihn. Das ist Evangelium, frohe Botschaft. Menschen stoßen ihn hinaus, aber Christus sucht ihn. Wenn man Jesus kennt, ist das überhaupt nicht überraschend. Denn Jesus selbst kennt diesen Weg. Wenig später wird er selbst hinausgeworfen, vor die Stadt, verurteilt, verlassen. Mitten am Tag wird es finster. Der das Licht der Welt ist, geht freiwillig in die Finsternis. Damit Menschen wie wir, die hinausgeworfen wurden, bei Gott Heimat finden. Ist das nicht auch unsere Geschichte? Auch Zürich kennt Blindheit. Wir leben in einer Stadt voller Licht, voller Schaufenster und Bildschirme. Die Universitäten sind große Lichter in der Welt. Noch nie wusste eine Menschheit so viel wie heute. Und trotzdem sagen immer mehr Menschen, gerade auch in unserer Stadt, ich weiß nicht, wofür ich eigentlich lebe. Ich sehe darin keinen Sinn. Ich sehe zwar alles, aber ich sehe keinen Sinn. Das ist die Blindheit bei Johannes. Nicht Mangel an Informationen, sondern Mangel an Leben, an Halt im Leben. Wir wissen unglaublich viel und vielleicht fällt uns gerade deshalb das Vertrauen so schwer. Vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier und wartet noch auf eine Antwort. Warum diese Krankheit? Warum dieser Verlust? Warum dieses Scheitern? Warum diese Einsamkeit? Vielleicht wirst du eine Antwort bekommen. Möglicherweise aber auch erst in Gottes neuer Welt. Aber es gibt Größeres als eine Erklärung. Es gibt den, der uns begegnet. Den, der dich kennt und der dich sieht. Der dich neu schaffen kann. Und so sage ich uns, liebe Gemeinde, der Blindgeborene bekam an diesem Tag keine Erklärung. Er bekam eine Begegnung. Und vielleicht bist du heute mit Fragen gekommen, du suchst Antworten. Vielleicht hast du Antworten gefunden, aber vor allem hoffe ich, dass du ihm begegnet bist, dem, der zählt, dem Licht der Welt, dem Schöpfer, dem Gesandten des Vaters, dem Retter. Jesus beantwortet zwar nicht jede Warum-Frage, aber er begegnet jedem Menschen. Und vielleicht hörst du heute dieses Geh. Nicht, weil du schon alles verstehst, nicht, weil du schon super vertraust, sondern weil du dich auf ihn einlässt. Du sagst, ich will vertrauen. Da muss das Vertrauen noch nicht komplett sein. Der Blindgeborene ging los, obwohl er noch nichts sah. Gerade darin begann sein Glaube. Vielleicht ist das heute dein nächster Schritt. Nicht alles verstehen, sondern Christus vertrauen. Denn am Ende entscheidet eine Frage nicht, warum ist das passiert, sondern was mache ich mit Jesus? Der Blindgeborene kam sehend zurück. Nicht, weil er alles verstanden hatte, sondern weil Christus ihn gefunden hat. Amen. Thank you.